Werbung.
So klingen Schüler heute. Was habt ihr heute in der Schule gemacht?
Keine Ahnung.
Und so klingt der Speedlearner. Was habt ihr heute in der Schule gemacht?
Heute haben wir sehr viel über Afrika gelernt. Soll ich bei den ägyptischen Pharaonen anfangen und bei den Zulu-Kriegen aufhören? Oder interessiert es dich in Wirklichkeit gar nicht?
Speed Learning für bessere Noten. Wie wir vom Hoffnungslerner zum Speedlearner werden. Jetzt überall im Buchhandel. Speed Learning.
Antenne Mainz, mein heutiger Gast ist männlich. Name?
Matthias Ningel.
Alter?
37 Jahre.
Du musst überlegen, sehe ich gerade, ne?
Ja, ich habe gerade sonst das nicht mehr gewusst.
Das ist so lustig. Nein, das passiert so oft. Und ich selbst erwische mich auch immer wieder, wenn du gefragt wirst, was für ein Jahrgang bist du, dann fange ich auch schon an zu überlegen, obwohl es einfacher über die Lippen geht, aber die Zeit rennt, ne?
Absolut. Ja, irgendwie in den 30ern habe ich dann aufgehört, es so genau, präzise, direkt immer zu wissen.
Ja, es ist auch manchmal okay. Geburtsort?
Ja, das ist in der Eifel Mayen gewesen.
Okay.
Ja.
Mayen.
Mhm.
Die sprechen so einen Dialekt, ne? Normalerweise ist es so ein, geht schon ins Koblenzer, glaube ich, da über auch.
Ja, so ein bisschen so ein Singsang, so. Okay. La, da, 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 okay. So, ja. Und natürlich die Dat-Wat-Aussprache. Ja. Bin da nicht so souverän drin, dass ich jetzt hier was andeuten könnte.
Also nicht abtrainiert, sondern war nie da.
Eine Färbung ist da, die kommt auch raus, die kommt auch manchmal auf der Bühne raus, aber es ist jetzt nicht so, dass ich da so, wie soll man sagen, ich spreche das authentisch.
Okay. Bühne, dann kommt die Frage Beruf.
Ich bin Liedermacher, Chanson-Kabarettist, Sänger und Pianist.
Hast du Hobbys?
Oh ja, einige. Also viele sind mit meiner Profession auch verbunden. Also ich gehe auch sehr gerne ins Theater und in Bühnenprogramme, um sie mir einfach anzuschauen. Ich koche sehr gerne, ich gehe gerne wandern. Das würde ich jetzt mal so nennen.
Okay, hast du sowas wie ein Lebensmotto?
Ein Lebensmotto habe ich nicht. Ich habe noch nicht geschafft. Ich bin ja immer als Künstler versucht, wie soll man sagen, sehr viel Substanz in kurze Sätze zu bringen, aber das ganze Leben in einem Satz zu vereinen, das funktioniert und funktioniert nicht und da habe ich vielleicht auch zu hohe Ansprüche.
Die Menschen, die mit dir zu tun haben, was meinst du, sagen die über dich? Was macht dich aus? Woran erkenne ich dich?
Ich glaube, dass sie mich da erstmal, man erkennt mich an meinen Locken,
stimmt.
Um jetzt mal äußere Attribute zu sagen. Da werde ich zumindest drauf angesprochen. Also viele Zeitungsrezensionen sagen, der Lockenkopf auf der Bühne oder sowas oder auch der schlanke Lockenkopf. Also das ist so, wenn man sagen, vom Äußeren das Erkennbare. Und was mein Handeln angeht, da hoffe ich, dass meine Freunde und Bekannte mich, glaube ich, als humorvoll, aber auch eher ruhig in der sozialen Interaktion wahrnehmen und auf der Bühne dann sehr nach außen.
Okay. Wir haben uns das letzte Mal vor 6 Jahren gesehen. Ich hätte dich sofort wiedererkannt, auf der Straße auch. Also insofern, ja.
Ja.
Matthias Ningel, Kabarettist, Liedermacher, ist mein Gast hier bei Antenne Mainz. Matthias Ningel, er ist Musiker, er ist Kabarettist, er ist Liedermacher und mein Gast hier bei Antenne Mainz.
Erzähl mir was über Mayen.
Ja, Mayen, also das ist der Geburtsort, da kam ich zu Welt. Ich bin dann in dem kleinen Ort Hamburg groß geworden. Der ist vermutlich jetzt den meisten Hörerinnen und Hörern nicht bekannt. Das ist ein Ort, da leben etwa 720 Menschen. Da bin ich groß geworden, bis in mein 20. Lebensjahr habe ich da gewohnt. Ich bin da zur Schule gegangen, in dem Ort Münster-Maifeld. Da habe ich auch schon angefangen, ja, mich mit Bühnenprogrammen zu beschäftigen. Habe tatsächlich sogar im Rahmen einer Kabarett-AG bis zu 2 Bühnenprogramme pro Schuljahr auf die Bühne gebracht. Das heißt also wirklich etwa zweistündige Programme. Also war da schon in den...
Auffällig.
Ja, genau. Also in dem Fahrwasser aktiv, in dem ich auch heute noch.
Okay, aber witzig, weil das ist ja normalerweise, also ich hab das ähnlich gemacht. Ich habe auch schon sehr früh angefangen, meine eigenen Radiosendungen, die halt noch keiner gehört hat, zu machen.
Mhm.
Und das ist eigentlich immer ein ganz klares Zeichen, wo es hingeht, ne, wenn man so früh anfängt.
Ja.
Ja.
Ja, also es war irgendwie dann auch direkt klar in der Schule, okay, das ist jetzt noch nicht abgefrühstückt, ich will mehr davon.
Okay.
Ja.
Und das heißt, diese Programme waren dann auch mit Erfolg? Das heißt, du hattest Publikum?
Die waren exklusiv für die Schule.
Ja, also ja, ist ja klar, aber ja. Muss ja trotzdem jemand kommen und zugucken.
Genau, die waren komplett ausverkauft immer. Das war, glaube ich, damals gar nicht irgendwie, also Verkauf hat da nicht stattgefunden, aber die waren komplett besetzt. Und das war ganz gut. Da konnte man auch ein bisschen Rache üben an Lehrern, die ihm nicht so gepasst haben. Und das war für mich ein sehr gutes Mittel irgendwie, auch damals schon in einer gewissen Vielseitigkeit. Also es war da sowohl Musikbeiträge gab es da, als auch Sketche und Texte.
Und du hast es alleine ausgefüllt?
Nee, das war eine AG tatsächlich. Okay. Da waren auch noch zwei Leute aus meinem Jahrgang dabei und das war irgendwie ein schönes, nochmal so ein Trio, was sich da auch gut, ja, inspiriert hat.
Du warst übertragende Kraft, ne?
Ja, vielleicht am Anfang nicht unbedingt, aber bei mir war dann irgendwie, hat sich relativ schnell rausgekehrt, dass ich das, wie soll man sagen, mit einer gewissen Begeisterung oder ja. Die hatten die anderen auch, aber ich habe es dann einfach ständig weitergeführt und habe dann am Ende auch für mich erkannt, das ist jetzt das Entscheidendere, als für das Fach XY gut vorbereitet zu sein. Also ich habe dann, wie soll man sagen, zugunsten der Kabaretttätigkeit, ich habe die Kabaretttätigkeit am höchsten priorisiert dann.
Hätte ich genauso gemacht, wenn das mein Wunsch gewesen wäre. Ich habe dir diese Frage schon gestellt, aber ich weiß die Antwort nicht mehr. Warst du ein guter Schüler?
Ich war ein normal guter Schüler ungefähr. Also ich habe das Glück gehabt, dass ich mit sehr wenig Aufwand mich einigermaßen gut durch die Schule durchmanövrieren konnte. Ich war nicht auffallend gut. Ich hatte zwei Fächer, in denen ich sehr gut war. Das waren Musik und Philosophie. Die habe ich dann im Anschluss auch studiert. Sport war auch immer ein Fach, was ich sehr gut konnte. Ansonsten war das alles so.
Okay.
Boah.
War halt so, ne?
Okay. Ich hatte komischerweise in Philosophie eine 1 und in Ethik eine 4. Das war eine ganz seltsame, ganz seltsame Situation, ja.
Ethik und Religion 4, das heißt eigentlich mal ist anwesend, ne?
Ja, tatsächlich. Ich weiß auch nicht. Also es gab auch die Fächer, die ich wirklich überhaupt nicht konnte. Also auch in Chemie, ich habe keine Ahnung, mich da. Ich konnte mich zu keinem Zeitpunkt da irgendwie in die Denkweise reinversetzen, auch wenn ich es versucht habe. Also es gab auch Fächer, wo ich wirklich kapitulieren musste. Ja. Aber im Mittel war es alles sehr ordentlich.
Ich habe eine Geschichte, ich weiß gar nicht, ob ich die schon mal im Radio erzählt habe. Das, vielleicht habe ich sie schon erzählt, weil sie eigentlich so für meine ganze Schullaufbahn irgendwie steht. Wir hatten mal eine Mathematikarbeit, da ging es um diese Sinuskurven und diese, boah, was da ausgerechnet werden musste. Und da habe ich eine 5 geschrieben. Aber der Klassendurchschnitt war so schlecht, dass die nochmal geschrieben wurde. Mhm. Am zweiten Mal habe ich eine 6 geschrieben.
Oha, ja.
Und das war so, das ist Schule halt, ja?
Ja. Ich hatte einmal eine Kursarbeit, in der bin ich eingeschlafen, weil am Vortag Rock am Ring war. Das ist ja auch bei uns in der Eifel immer so ein Festival gewesen. Und als Schüler fand ich das natürlich ganz toll, da irgendwie hinzugehen und Iron Maiden zu sehen oder sowas. Und dann war am Montag danach Kursarbeit und ich war so müde, dass ich tatsächlich sind mir kurz die Augen zugefallen in der Sozialkundearbeit und es gab auch eine 6 tatsächlich.
Okay, so sind hier die therapeutischen Gespräche über die Schule. Also eingeschlafen bin ich tatsächlich nur, als wir noch samstags in die Schule mussten. Das war hart, alle 2 Wochen samstags Unterricht. Das war echt heftig.
Okay.
Ja. Ah, ja, jetzt merkt man, wie alt ich bin.
Ja, das ja, ist, wenn man merkt. Ja,
und das Schlimmste, und dann hören wir auch auf mit dem Schulthema, das Schlimmste war tatsächlich nämlich, das war am 1., am 3. und am 5. Samstag des Monats war schulpflichtig Schule. Und das ist natürlich besonders dämlich, wenn ein Monat 5 Samstage hat. Das hieß nämlich, dass der 1. in Folge gleich wieder Schule ist.
Mhm.
So.
Ja.
Nach der Schule wusstest du, wo das hingehen soll? Ja, ne?
Absolut. Ja. Ich wusste, dass es zu einem Musikstudium führen soll, habe mich dann intensiv vorbereitet. Das hat dann auch zum Glück im ersten Durchgang schon funktioniert, habe mich in Mainz beworben und habe da eine sehr gute Zeit dann tatsächlich erlebt. Eine sehr intensive Zeit, sehr, wie soll man sagen, vielseitig gefördert, habe dann Klavierunterricht gehabt, Schlagzeugunterricht, Gesangsunterricht. Habe in diesen Jahren eigentlich an der Musikhochschule quasi gelebt. Also da blieb wenig Zeit für anderes. Und das war aber toll. Also ich blicke da mit sehr viel Freude und Dankbarkeit zurück.
Diese Aufnahmeprüfungen, ich finde, ich bin ja gar nicht musikalisch. Das heißt, ich kann da wirklich nur so als Beobachter, wenn du sowas siehst, drauf schauen. Ich finde das sehr schwierig, was da beurteilt wird und was da bewertet wird. Da gibt's ja manchmal Sachen, wo ich sage, wow, das war gut. Und dann kommen halt diejenigen, die es bewerten und sagen, da hat das gefehlt und das gefehlt. Und das ist sehr, ist das subjektiv oder wie kann man das einordnen?
Nee, man kriegt da eine gewisse Objektivität schon hergestellt. Ich habe selber dann im Anschluss ja auch an Hochschulen unterrichtet und teilweise auch Eignungsprüfungen abgenommen. Also das ist eigentlich eine richtige Ochsentour. Man ist da eigentlich 7 Tage in Folge mit Aufgaben konfrontiert. Also da gibt es manche Sachen, die haben einfach ein richtig und falsch. Das kann man sehr genau dann bewerten. Also es wird ja zum Beispiel auch die Hörfähigkeit bewertet. Also man spielt zum Beispiel dann den Bewerberinnen und Bewerbern dann Intervalle vor, also 2 verschiedene Töne, und dann muss quasi übers Hören erfahren werden, das ist jetzt der Ton und der steht im Abstand zu dem. Man muss Intervalle, Akkordverbindungen genau benennen. Also da gibt es nur ein richtig und falsch. Da ist also quasi die Objektivität ganz klar gegeben. Beim künstlerischen Vortrag, da ist natürlich eine gewisse subjektive Färbung dabei. Aber es ist auch so, dass die Stücke, die man dann hört, ja, meistens auch schon bekannt sind, und dann erkennt man dann vielleicht doch irgendwo die falschen Töne, oder man merkt, das ist jetzt besonders interessant gespielt. Aber natürlich, es ist so, dass gerade beim künstlerischen Vorgang eine gewisse Restsubjektivität bleibt. Und in dem Zusammenhang fällt mir auch eine interessante Anekdote ein. Wir hatten einmal eine Übung gemacht in der Hochschule. Da wurden wir quasi, das war eigentlich eher so ein Psychotest gewesen, wenn man so will. Wir haben mit verschiedenen Informationen ein Musikstück gehört. Einmal hieß es, das ist jetzt von Bernstein, jetzt kommt es von anderen Dirigenten, wie auch immer. Und dann wurden 3 Dirigenten porträtiert und danach das Musikstück abgespielt. Es wurde aber eigentlich immer genau das Gleiche abgespielt, die gleiche Audiodatei. Und es war interessant, dass eigentlich alle im Kurs gesagt haben, ja, das hier ist besser als das. Und ich bin ein bisschen stolz, dass ich gesagt habe, das war 3-mal das Gleiche.
Wow. Und ich glaube, das Tückische, das habt ihr in der Gruppe gemacht, ne?
Genau, ja.
Das ist nämlich das ganz Tückische, wenn nämlich so jemand meinungsstark in einer Gruppe dann irgendwie sich für eine Version entscheidet, dann kippen oft auch Leute, die unsicher sind, um.
Mhm. Ja, das ist total, also so Feedbackrunden auch, sobald irgendwie eine Richtung angestoßen wird, ist direkt so ein Pfad freigelegt, auf den es dann geht. Also mir fällt das auch auf, ich habe ja auch dann zu einem späteren Zeitpunkt bei Masterclasses eben Songwriting mitgemacht, und auch wenn dann zum Beispiel ein Lied zum Beispiel ja bewertet wird und das in der Gruppe erfolgt, das ist wirklich ganz interessant, die erste Äußerung zu einem Songtext zum Beispiel bestimmt, wie es dann weitergeht in der Diskussion. Ja, das ist nicht immer von Vorteil, ne?
Also das heißt, sehr sorgsam die ersten Worte wählen, ne?
Insgesamt sorgsam Worte wählen, glaube ich, ja.
Ja, weil es ist ja blöd, wenn man einfach nur mit einer subjektiven Meinung dann so eine ganze Runde zerstört und sich dann irgendwie Menschen nicht trauen. Aber ich kenne das auch, wenn du so grafische Entwürfe durchschaust, dann, wenn sich dann zum Glück irgendwann noch an 3., 4. Stelle jemand traut, dann doch was Gegenteiliges zu sagen, dann geht die Diskussion wieder auf. Also ich habe das auch schon erlebt, ja.
Ja.
Gleich geht's weiter im Gespräch mit Matthias Ningel. Er ist Kabarettist, er ist Musiker, er ist Liedermacher. Matthias Ningel ist mein Gesprächspartner hier bei Antenne Mainz.
Das heißt, studiert, gelernt, wie das alles geht. Ich meine, du konntest wahrscheinlich auch schon vieles. Die erste Bühne in der Schule, die erste richtige Bühne, wo du sagst, da habe ich gemerkt, ich bin Künstler und analog zu deinem Programm und ich kann davon leben.
Also das sind unterschiedliche Stadien gewesen. Also die erste Bühne, bei der ich mich mal so getraut habe, aus meiner Komfortzone rauszugehen, das war die Scheinbar in Berlin. Zuvor habe ich meine Auftritte in der Eifel, in der Schule oder in Mainz vor studentischem Publikum gemacht. Habe dann 2013 gedacht, oh, jetzt probiere ich mal aus, wie das jetzt in der Hauptstadt ankommt. Bin dann auf eine offene Bühne gefahren und hatte da wie durch irgendwie einen seltsamen Zufall auf einmal in dieser offenen Bühne Menschen gesehen, die ich eigentlich schon vorher kannte, aber eher so aus der Fanperspektive. Da war zum Beispiel Bodo Wartke am gleichen Tag dann auch aufgetreten, der jetzt momentan sehr bekannt ist. Und das war dann einfach toll. Wir haben dann gemeinsam einen Abend gemacht. Also das war wirklich eine Mixshow. Jeder hat vielleicht 7 Minuten auf die Bühne gebracht. Aber das hat geklappt, auch in dem Rahmen, und ja, hat Lust auf mehr gemacht. Und der Punkt, dass man davon leben kann, der war dann etwas später, einige Jahre später. Ich habe dann den Weg gewählt, über Kleinkunstwettbewerbe auch ein bisschen in die Branche einzusteigen, und habe dann zum Glück relativ schnell viele von diesen Wettbewerben auch gewonnen und dann sind Agenturen auf mich aufmerksam geworden, haben mich angesprochen und dann war relativ bald klar, okay, davon kann man leben und hat bei mir auch dazu geführt, dass ich diesen Alternativlebensweg Lehramt, den ich bis dahin auch noch verfolgt habe, dann, ja, wie soll man sagen, auf Eis gelegt habe.
Okay. Diese Mixshows, diese 7 Minuten, ich finde, das ist ja egal, was es ist, ob es jetzt was Künstlerisches ist, ein Vortrag, je kürzer der Bühnenauftritt ist, umso schwerer finde ich es eigentlich, weil du musst in 7 Minuten so komprimiert überzeugen und weißt, du bist irgendwann fertig, ne? Und auf Punkt kommen, wenn möglich, ja.
Das stimmt, das fällt wie mit dem Lebensmotto, sehr, sehr viel Inhalt in sehr kurze Zeit reinbringen. Ich weiß nicht, ob ich sagen würde, dass das schwerer ist als das andere. Also es gibt auch, würde ich behaupten, es gibt auch Künstlerinnen und Künstler, die da total drauf spezialisiert sind, innerhalb von 7 Minuten die Hütte abzufackeln. Dann aber in einer 90-minütigen Show mir irgendwie auch was fehlt. Also ich glaube, das ist...
Reicht dann nur für 7 Minuten oder was?
Ja, oder es sind vielleicht einfach andere Sachen. Also es gibt, wie es auch Autoren gibt, manche sind auf den extrem ausufernden Roman spezialisiert und andere schreiben Aphorismen irgendwie in kürzester Form. Also ich glaube, man kann beides auf sehr hohem Niveau betreiben und man kann immer zu dem Punkt kommen, wo es einfach sehr kompliziert ist.
Ich merke nur, wenn du so ein 90 oder vielleicht sogar 120 Minuten Programm an einem Abend von einem Künstler hast, dann sind halt oft so viele Facetten drin, dass du irgendwie im Laufe des Abends tatsächlich die Menschen kriegst, selbst wenn der Start vielleicht mal nicht funktioniert. Irgendwann hast du sie.
Ja.
Und das merkt man, also ich bin ja nur Zuschauer, man merkt es aber auch im Publikum irgendwann, wo du sagst, das war jetzt ein bisschen zäh am Anfang, aber jetzt auf einmal hat er sie.
Mhm. Ja, also natürlich, man kann da sich mit einer Zeit und Muße natürlich auch das auch besser aufbauen, so, ja, wenn man jetzt die Zeit hat. Also ich habe meine Bühnenlaufbahn tatsächlich auch, also anders gesagt, viele meiner Kolleginnen und Kollegen fangen wirklich auch an mit 7 Minuten und so. Und ich habe aber es irgendwie anders gemacht. Ich habe damals einfach ein 90-minütiges Chansonprogramm entwickelt, komplett ohne, dass es jemals jemand gehört hat. Und dann mein Kommiliton gesagt, das führe ich jetzt auf und jetzt hier 90 Minuten zuhören. Das ist ein sehr unüblicher Weg, quasi direkt mit der vollen Dauer anzufangen. Und ja, hab immer noch so den Wunsch, dass ich vielleicht mal in dieser kurzen Form auch nochmal ein bisschen nochmal üben sollte oder so. Das ist so für mich ein Anreiz, das wirklich, oder ja.
Das ist natürlich ein medialer Einstieg, ne? Das heißt, jetzt, wenn ich das rein aus einer Mediensicht sehe, ist natürlich, wenn jemand ein 5- oder 7-Minuten-Ding kann, dann bist du halt schneller mal in irgendeiner Show drin.
Ja, ja, total. Oder auch die neuen Medien, die laufen natürlich auch sehr über sehr schnelle Aufmerksamkeitsökonomie, ne? Also ich habe irgendwie letztens ein Buch gelesen, weiß nicht, ob das stimmt, aber da stand irgendwie bei 8 Sekunden Aufmerksamkeitsspanne sind wir jetzt. Und wenn einem dann ein Thema nicht gepackt hat, dann wird weggeschaltet, so. Und gerade sich jetzt, was weiß ich, im Bereich TikTok, wo ich jetzt nicht aktiv bin, da durchzusetzen, ich glaube, da braucht man sehr, sehr schnell funktionierende Dinge. Und klar, das ist, glaube ich, nicht schlecht als Künstler, das zu beherrschen. Und auf der anderen Seite glaube ich auch, dass es eine Sehnsucht auch gibt nach diesen sehr, sehr lang erzählten Formaten. Und da sehe ich mich eher zu Hause.
Wir sind ja in einer verstörenden Zeit. Das heißt, ich erinnere mich so, wenn du in den 70er Jahren Filme geguckt hast, die es auch noch Anfang der 80er im Fernsehen gab, die du heute gar nicht mehr senden kannst. Und mir fällt immer ein Film mit Louis de Funès ein, mit Brust oder Keule, den ich irgendwann noch einmal schauen wollte. Mhm. Der war wirklich lustig in meiner Jugend und ich konnte ihn aber nicht gucken, weil der Film hat so gut wie keine Schnitte.
Aha.
Das heißt, diese Eingangsszene, die geht 5 Minuten und du hast dasselbe Bild und dann merkst du erstmal, was mit uns gemacht wurde, weil es kommt Langeweile auf.
Ja, total. Also mir fällt das auch immer an. Ich bin der glühende Columbo-Fan.
Das ist auch, tatsächlich sehe ich auch gerne, aber ist natürlich und unglaublich. Du siehst ihn da manchmal den Berg runtergehen und es hört nicht auf.
Ja, 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 total. Ja, das ist dann wirklich in der Zeit wären dann irgendwie schon 9 Schusswechsel und 10 Explosionen dann in einem anderen Film unter Umständen oder in einem moderner geschnittenen Film wäre auch viel mehr passiert. Ja, hab jetzt die Netflix-Serie Ripley gesehen. Und das ist erstaunlich. Das ist extrem langsam geschnitten. Also das ist jetzt nochmal eine sehr neue Produktion, ich glaube aus diesem Jahr oder letztem Jahr. Und da ist das auch nochmal so wirklich zurück zur Langsamkeit gegangen. Und das hat mich sehr beglückt, das zu sehen.
Unserem Hirn wird es gut tun, denn tatsächlich können wir die Eindrücke, die auf uns einprasseln in TikTok und YouTube-Shorts, nicht verarbeiten.
Okay.
Das heißt, du musst überlegen, wenn du da durchscrollst und tatsächlich, ich kann das sagen, wenn du da Sachen auswertest, wie wird was angeschaut, dann siehst du vier Sekunden, fünf Sekunden, siehst du so diese Ausstiegsszenarien. Und jetzt gehen wir mal durch, wenn ich das eine Stunde mache, wie viele unterschiedliche Eindrücke habe ich in dieser Zeit meinem Hirn zugemutet und keins hat's richtig verarbeitet.
Genau, das ist ja die Sache. Also selber Content kreiere ich nicht für solche Formate. Ich will es auch irgendwie nicht. Auf der anderen Seite, ich glaube, jeder hat schon mal die Erfahrung gemacht, dass er irgendwie beim Internet irgendwie versackt ist und sich da einfach so ein Zeugs dann irgendwie rein donnert. Und genau das ist es. Es ist eine Zeit, die dann irgendwie in der Rückschau überhaupt nicht mehr mit Leben gefüllt ist. Also ich weiß jetzt gar nicht, also niemand wird irgendwie, glaube ich, irgendwie am Sterbebett sagen, ich hatte viel zu wenig Bildschirmzeit in meinem Leben gehabt. Oder
das trifft auf die wenigsten Leute zu und ich finde auch, der Blick in die Bildschirmzeit ist immer wieder lohnenswert. Ich habe viele Apps auch einfach runtergeschmissen, weil ich gemerkt habe, das tut mir nicht gut, weil wenn du in der Wartezeit, ich meine, da kann ich auch E-Mails beantworten, also dann mache ich es wenigstens praktisch, wenn ich schon den Bildschirm mache und muss mir nicht irgendwelche, Angeberposts angucken, ja? Um das einfach mal so zu sagen. Und tatsächlich, was mir hilft, also ich bin als Medienmensch schaue ich natürlich alles, was es gibt und ich gehe dann auch in TikTok rein, aber alles mit Zeitlimit. Das ist echt die Lösung schlechthin, dass man einfach sagt, ich gebe mich dem jetzt hin, aber ich habe hier einfach den Wecker gestellt und nach 30 Minuten ist das jetzt auch dann wieder vorbei. Und das ist etwas, was wirklich hilft und wenn der Wecker klingelt, dann weiß ich, okay, und tschüss.
Dann ist auch die Disziplin da, aufzuhören.
Ja, das geht.
Ja. Okay, ja gut.
Ja, du musst dir halt den Marker auch setzen, ja.
Das ist einfach. Ja, man muss sein Handeln dann im Vorfeld so ein bisschen planen. Also oft, glaube ich, profitieren solche Plattformen ja auch davon, dass man irgendwie aus einer Verhaltenssucht heraus gar nicht so richtig wissentlich nach dem Ding greift und irgendwie da durchswiped. Ne? Also es gibt
so einen ganz einfachen Trick. Tatsächlich macht dein Display schwarz-weiß. Mhm. Und dann bist du bei ganz vielen Sachen raus, weil du siehst nicht mehr die rote Zahl der neuen Nachrichten, die reingegangen sind. Ah. Du siehst sie nur noch als Zahl in Schwarz-Weiß und dann ist der Kick weg.
Okay.
Also es ist tatsächlich ich kenne einige Leute, die haben ein Display Schwarz-Weiß eingestellt und um einfach die Attraktivität des Gerätes herunterzunehmen. Weil wir brauchen es ja. Weißt du, du bist aufgeschmissen ohne ein Smartphone.
Absolut, ja. Ja. Ja, ich habe mich ja ewig lang geweigert. Ich habe ja 2020, glaube ich, erst mein Smartphone bekommen, weil ich auch gar nicht so froh bin über diese Entwicklung, über diese algorithmengesteuerte Infrastruktur, über diese Kultur des ständig Online-Seins. Aber es geht dann irgendwann nicht. Irgendwann wird man rausgekickt. Irgendwann ist man nicht mehr Teil der Gesellschaft, wenn man sowas nicht mehr
hat. Das ist so. Ich bin übrigens Online-Ticket-Verweigerer. Mhm. Das heißt, ich bin tatsächlich immer mit ausgedrucktem Papier da, weil ich die Wahnvorstellung habe, dass ich am Einlass stehe und der Akku ist leer oder sonst irgendwas geht nicht und ich komme nicht rein.
Ja, kann ich verstehen.
Ja, und deswegen bin ich mal gespannt, wie lange ich damit durchkomme. Das ist, ob es dann irgendwann dann nur noch der QR-Code gilt oder sowas, ja.
Ja.
Den kann man dann meistens auf meinen Ausdrucken auch nicht einscannen. Das ist dann auch noch, ja.
Ja.
Gleich geht's weiter im Gespräch mit Matthias Ningel. Liedermacher, Kabarettist, Sänger, er tritt am 9. Januar im Unterhaus auf hier in Mainz. Heute ist er bei mir im Gespräch, Matthias Ningel.
Wir haben damals über dein, wie war die richtige Formulierung, kann man davon leben, ne? War die Fragestellung.
Genau, ja.
Was natürlich witzig ist, weil jeder im künstlerischen Bereich hat das schon mal gehört, diese Frage, ne?
Klar, genau.
Ja. Das ist so die Partyfrage wahrscheinlich, auch, ne? Wenn du sagst, ich mach das und das.
Ist irgendwie interessant, diese Berufsgruppe Künstler wird im besonderen Maß danach gefragt und ich glaube, es ist aber jetzt gar nicht irgendwie die negative Interpretation, dass Leute irgendwie denken, davon kannst du leben, so nach dem Motto von sowas Banalen so, sondern glaube, eher ist einfach ein Interesse.
Wir haben ja heute oft die Frage, wenn wir nachfragen und sowas. Ich glaube, viele dieser Nachfragen sind wertschätzend gemeint.
Glaube ich auch, ja, total. Also das denke ich auch, das ist keine böse Absicht. Wenngleich es natürlich vielleicht auch ein bisschen belustigend ist, wenn diese Frage so häufig in einer solchen hohen Frequenz einem dann gestellt wird. Und ja, aber ich glaube, es ist wirklich genau das der Punkt, dass das vielleicht einfach interessant ist. Man hat vielleicht gar nicht unbedingt immer Kontakt mit jemandem, der diesen Beruf ausübt.
Ich glaube selten. Du bist halt raus aus dem normalen Lebenslauf, den viele Menschen haben. Genau. Und kein normaler Tagesablauf. Und das ist ja schon der Unterschied. Ne? Das heißt, da ändert sich ja viele Dinge. Das heißt nicht, dass man nicht diszipliniert arbeitet, aber es ist anders, ja.
Genau, ja, die Wochenarbeit verteilt über Woche ist genau umgekehrt wie im normalen 9-to-5-Job, ne? Also es ist dann in der Regel so, dass dann abends angefangen wird zu arbeiten, das Wochenende im besonderen Maße und ja, montags und dienstags hat man in der Regel nichts zu tun, aber ja, da muss man irgendwie schauen, wie man damit umgeht, weil natürlich auch die ganzen Ausgehangebote jetzt nicht unbedingt montags und dienstags sind. Also man hat da schon die gewisse Herausforderung, sich selber zu strukturieren, sich selber seine Termine einzuplanen.
Und wir können uns ja auch, glaube ich, ehrlich machen, durchaus bedeutet Künstlerinnen, Künstler auch, es ist eine prekäre Lebenssituation für den einen oder anderen, ne?
Ja, für viele, ganz bestimmt.
Also ich kenne total viele Menschen, die sich so aufopfern für ihren Traum und es bedeutet halt manchmal, ja, manchmal hast du halt wochenlang nichts.
Ja, da gibt's auf jeden Fall einige. Ich habe auch von einigen Kollegen mitbekommen, dass sie in der Corona-Pandemie tatsächlich das ganz an den Nagel gehängt haben.
Ja, weil das natürlich, ich sag mal, das war schon eine Probe, die zeigt, welche Liebe du eigentlich zu deinem Job hast, ne?
Ja.
Wenn du das ausgehalten hast, dann, glaube ich, hast du bewiesen, das ist ganz große Liebe.
Ja, also bei mir war tatsächlich die Erfahrung mit der Corona-Pandemie eher bestärkend. Also zum einen war es gut zu wissen, dass ich nicht irgendwie in eine Notsituation kam. Und ich habe auch gemerkt, dass ich einfach unglaublich gerne Kunst, Musik mache, ungeachtet, ob da auch ein Publikum dabei ist. Ich habe in der Zeit wahnsinnig viel einfach nochmal Klavierliteratur gespielt. Ich habe teilweise einfach 6 Stunden Klavier gespielt, einfach Sachen vorbereitet, die ich nie auf die Bühne bringen werde, einfach nur, weil das einfach die Tätigkeit an sich für mich wertvoll ist. Und außerdem, das ist vielleicht auch was die wenigsten Künstler sagen und die wenigsten unterschreiben würden, aber ich habe auch gemerkt, dass der Staat einem geholfen hat und das war eine gute Erfahrung. Also es wird sehr viel darüber geschimpft, über Corona-Hilfen und dass das nicht geklappt hätte, dass das schlecht organisiert war. Meine Sicht auf die Dinge ist, wir hatten eine extreme Notsituation, die keiner irgendwie hat kommen sehen. Und klar, da sind Sachen nicht optimal gelaufen, aber in der großen Summe hat mich das eher, wie soll man sagen, beruhigt zu wissen, dass da irgendwie ein Staat einen geholfen hat. Ja. Also ich kann da jetzt nicht irgendwie groß schimpfen, wie es die meisten meiner Kollegen machen.
Ich glaube, dieses Wirtschaftsexperiment, was wir da in jeder Hinsicht gemacht haben, und das hat ja nicht nur Künstler, sondern es hat ja Unternehmen getroffen in allen Bereichen. Ich denke, das war einmalig, deswegen ist es auch immer schwer, da zu sagen, das war gut, das war schlecht. Ja, ich glaube, bei der einen oder anderen Stelle hätte man mit mehr Ruhe handeln können. Ganz aber gut. Ist jetzt, ich denke, wir sollten nach vorne gucken und total schauen.
Ja. Und wenn ich sowas sage, dann bin ich jetzt nicht Sprachrohr des Künstlers an sich, so wie das ja auch dann teilweise passiert ist, wenn dann gesagt wurde, wir Künstler und so. Ich spreche jetzt nur für mich ganz persönlich, dass ich es eigentlich als, ja, nicht perfekt, aber doch gut funktionierend erlebt habe und da gedacht habe, okay, das ist toll, dass der Staat sowas leisten kann. Das ist ein Luxus.
Es geht ja auch, ich glaube, ich habe ja auch viele Dinge gesehen. Manche sind richtig kreativ geworden, haben digitale Räume für sich erobert und haben das, was sie sonst auf der großen Bühne gemacht haben, dann in Studios gemacht. Also da ist ja alles da gewesen. Manche sind resigniert. Ich glaube, es ist halt die Vielfalt, die Menschheit bietet, haben wir da gesehen.
Vermutlich, ja.
Ja.
Also ich habe auch so ein paar Versuche ins Digitale gemacht, die aber auch nochmal bestätigt haben, dass ich eigentlich die Bühne liebe. Also das ist schön zwischendurch zu machen, mal was fürs Video zu produzieren, YouTube-Inhalte zu generieren. Aber ja, der Grund, warum ich mit diesem Beruf angefangen habe, ist einfach, dass ich diese ganz klassische Situation, Publikum, der Abend ist da, man wird angeschaut, man schaut die Leute an, das liebe ich einfach. Das kann auch mir jetzt da gibt's jetzt auch nichts, was ich da besser finde, glaube ich. Das ist für mich der Anreiz, diesen Beruf zu machen. Ich liebe das einfach, in dem Kontakt mit dem Publikum zu sein und das möglichst dicht am besten. Also gerade in so Bühnen, die kaum Distanz von Bühne zu Publikum haben. Das mag ich gerne.
Du bist viel in so kleinen Häusern, so Unterhaus in der Größe unterwegs?
Genau, ja. Okay. Das sind so, sag mal, die Bühnen, die sich für Kleinkunst und Kabarett oder Chanson spezialisiert haben. Da sind dann meistens, sag ich mal, 60 bis 200 Zuschauer.
Und da gibt es eine Reihe, gell? Ich finde das immer ganz, ganz spannend, wie viele von diesen Einrichtungen eigentlich da sind, wo wir merken, wie viel Kultur wir eigentlich in dem Land haben.
Ja, es gibt unglaublich viele von diesen Bühnen. Ja.
Und auch da müssen wir sagen, die leben oft auch davon, dass da Menschen sind, die übermäßiges Engagement für ihr Haus bringen, weil sonst wären die nicht mehr da.
Also sehr viele Bühnen, die sind jetzt nicht kommerziell betriebene Bühnen. Also sind oft, stehen auch Vereine dahinter oder...
Ist im Unterhaus sogar beides, ne? Wir haben einen Verein, der das entsprechend fördert, aber natürlich ist es auch eine Unternehmung, ja?
Genau, da ist es so ein Hybrid, genau, ja.
Deswegen funktioniert es wahrscheinlich auch gut, ja?
Ja.
Und wenn ich jetzt im Unterhaus sitze und dein Programm sehe, was erwartet mich?
Ja, da erwartet den Zuhörer und die Zuhörerin ein sehr musikalisch geprägtes Programm. Also mein Programm trägt den Titel Harmonie, was mehrdeutig zu verstehen ist. Zum einen die Harmonie natürlich als musikalisches Werkzeug, das ich gestalterisch einsetze. Ich verwende Harmonien, um meine Texte darzubringen. Es geht aber auch inhaltlich um die Harmonie. Es geht also um die Frage Harmonie in der Gesellschaft. Da wird zum Beispiel auch der Rechtsruck, der gerade zu beobachten ist, thematisiert. Die vorhin angesprochene Bildschirmzeit wird thematisiert. Und es geht aber auch um die Harmonie im Inneren, also das eigene Wohlbefinden, Gesundheit, psychische Gesundheit, aber auch körperliche Gesundheit. Eine Nummer über Nierensteine ist dabei. Also es ist ein buntes Programm. Es ist auch instrumental vielseitig. Ich werde hauptsächlich am Klavier bzw. am Flügel sitzen, habe aber auch ein paar Perkussionsinstrumente, die ich mit den Füßen bedienen. Und ein Novum ist, dass ich jetzt auch einen Synthesizer dabei habe. Der Synthesizer ist auf dem Klavier platziert und macht dann auch noch so ein paar schräge Sounds.
Okay, moderne Technik. Ja,
genau, aber alles so schlank, dass es in einen Koffer passt und dass ich damit mit der Bahn von Ort zu Ort reisen kann.
Wie muss ich mir das vorstellen? Das heißt, du sprichst zum Publikum und baust dann deine musikalischen Beiträge da ein oder wie läuft das?
Genau, ja. Also es ist meistens so, dass aus einer lockeren Plauderei heraus sich ein Lied ergibt und dann kommt das Lied und es wird auch einen roten Faden geben, es wird ein Anfang und ein Ende markiert sein. Das ist aber insgesamt vor allem Dingen eine Reihung von verschiedensten Liedern. Und bei den Liedern ist es so, dass die ja auch mal vielleicht ungewöhnliche Aufbauten haben. Also manchmal geht es auch so in Richtung Hörspiel fast schon. Also dieses Nierenstein-Lied, ich glaube, Lied wäre da sogar die falsche Bezeichnung. Es ist tatsächlich eher so eine Art Audio-Hörspiel, ja, sowas in der Art.
Okay, und das heißt, du bist derjenige auf der Bühne und ziehst da deine One-Man-Show?
Genau, es ist in dem Fall eine One-Man-Show, begleitet ein bisschen durch Lichtwechsel, die ich dann am Abend selber mit der Technik bespreche, aber das ist tatsächlich ein ganz autonomes künstlerisches Arbeiten, was ich da fahre.
Wenn du so ein Programm schreibst, wie lange brauchst du das, bis es steht?
Das ist immer so eine Sache. Also wenn man jetzt die reine Bearbeitungszeit angefangen bis Premiere vom neuen Programm nimmt, dann gehen da schon locker mehr als 2 Jahre ins Land. Aber es gibt immer wieder Phasen, wo ich auch gar nicht dran arbeite. Es gibt dann eher so die Phase, die heiße Phase, wo ich dann ungefähr 6 bis 8 Wochen sehr, sehr intensiv dran arbeite. Aber da auch davon profitiere, dass ich davor die Monate immer wieder schon auch gesammelt habe. Also von daher ist es da ganz schwer, eine konkrete Zahl da zu nennen.
Ja, manchmal fällt einem ja auch nichts ein, ne?
Ja, das stimmt.
Das ist so bei manchmal gar nicht so zu beschreiben, bei diesen, alles, was du irgendwie kreativ machst. Manchmal kommt dann irgendwie der entscheidende Einfall innerhalb von 10 Minuten und vorher hast du 3 Wochen irgendwie drüber nachgedacht.
Ja, es gibt Lieder, da arbeite ich wochenlang dran und am Ende merke ich sie, dann probiere ich sie vielleicht 2-3 Mal aus auf der Bühne, aber irgendwie kommt raus, okay, so richtig zündet der nicht und dann gibt's die Nummern, die irgendwie an einem Vormittag entstehen und die irgendwie über Jahre hinweg irgendwie funktionieren. Das ist nicht immer ganz gerecht, aber es mittelt sich dann auch wieder irgendwie, ne? Also das ist ja dann das Gute. Jetzt habe ich in der Zwischenzeit vielleicht 120 Kabarettlieder geschrieben, seit ich das mache. Und da kann man dann schon sagen, da würde es ja dann irgendwie so einen Mittelwert rausbilden, wie lange ein Lied dauert. Und dann halt das eine packt dann halt irgendwie den Gang auf die Bühne und das andere schmiert halt dann hemmungslos ab. Das passiert halt.
Es ist ja ein Handwerk, ne? Du hast Bodo Wartke gesagt, da fällt mir halt auch noch Reinhard May ein, der wirklich kontinuierlich, seit er das macht, alle 2-3 Jahre mit einem Album rauskommt, immer zur festen Zeit, immer nach dem gleichen Prinzip gemacht, weil es ein Handwerk ist.
Es ist ein Handwerk und das ist auch das, was diese Momente, wo die Ideen fehlen, aber auch erträglich macht. Also man hat genug handwerkliche Routine, um, wenn man jetzt gerade gar nicht so inspiriert ist, trotzdem was zu machen. Also man kann sich Übungen selber stellen, wie man weiterkommt. Man kann an einem Text feilen und nochmal drüber schauen. Also man hat auch diese sehr handwerkliche Seite. Es ist jetzt nicht nur, wie soll man sagen, man sitzt auf seinem Kanapee und so, ja, wird von der Muse geküsst und schreibt dann irgendwas nieder. Nee, es ist wirklich auch einfach es ist ein Handwerk. Es gibt einfach da handfeste Dinge und wenn man dann anfängt, dann weiß man, das Lied wird jetzt eine gewisse Zeit der Bearbeitung brauchen und dann funktioniert das auch. Also das ist eigentlich auch das, was vielleicht manchmal gar nicht so bewusst ist, dass es einfach auch ein Dranbleiben erforderlich ist. Es ist jetzt nicht so das kommt auch ganz selten, manchmal aber vor, wirklich die Idee, die direkt da ist und man setzt sie um, aber es ist halt da doch viel mit Ausdauer und Probieren und Schreibübungen schreiben, alte Sachen sichten, nochmal neu sehen und genau.
Deswegen sollten wir unser Gehirn auch nicht mit zu vielen Videos überlasten, weil auch gute Prozesse funktionieren ja so. Wann kommt mir denn der Gedankenblitz? Der kommt mir nicht an der Stelle, wenn ich daran arbeite, sondern in der Regel kommt er, keine Ahnung, wenn ich im Grünen sitze oder wenn ich, keine Ahnung, unter der Dusche. Er kommt ja an einer ganz anderen Stelle.
Ja, genau, das ist es. Und ja, was du sagst, das ist schon völlig richtig. Also das ist für mich auch so das oberste Gebot, dass wenn ich kreativ arbeite, auch diese ganzen Reize von außen versuche auszuschalten. Also ich habe jetzt zum Beispiel den ersten Schreibprozess für das neue Programm schon im Jahr 2022 gehabt, bin dann auf die Burg Waldeck, das ist im Hunsrück, diese Burgruine, wo auch diese Liedermacher-Festivals früher stattgefunden haben, bin dahin, habe mich da im Februar eingemietet, da war kein Mensch, ich habe einfach totale Ruhe gehabt und habe dann 10 Tage lang ganz ohne Internet und sonstige Reize von außen konzentriert üben können. Und ich glaube, das ist wirklich genau wahr, dass man das Gehirn auch nicht irgendwie überfluten kann, sonst kommt man nicht irgendwie dahin, zielgerichtet und konzentriert an der Sache zu bleiben.
Hast du den Ort bewusst aufgesucht?
Ja, schon.
Weil er halt auch tatsächlich, das ist ja ein historisches Festival gewesen, wo sehr viele Künstler ihren Anfang gemacht haben.
Ja, genau. Ich habe da selber auch schon gespielt und das ist in der Nähe. Und ich weiß auch, die schreiben sich auf die Fahnen, dass sie halt Liedermacher nach wie vor fördern wollen. Und das war einfach toll. Ich konnte dafür einen sehr, sehr geringen Betrag mich da einmieten. Und das war schon richtig toll und entgegenkommt.
Wow. Ja. Eine schöne Idee, finde ich, einfach um so sich abzuschneiden von der Welt, weil manchmal, glaube ich, sollten wir das alle mal machen.
Ja, total. Ich wusste auch früher nicht so, als ich jünger war, irgendwie, wenn dann so Leute sagen, ja, inspirierende Reisen oder so, aber ich glaube, es ist schon was. Es ist, kann manchmal gut sein, irgendwie vielleicht auch den Alltag ein bisschen hinter sich zu lassen oder so diese Routinen, die man ja auch dann den ganzen Tag hat und wirklich so in die Abgeschiedenheit gehen.
Ja, ich glaube, das ganze Land braucht mehr raus aus den Routinen und mehr in die Abgeschiedenheit, um mal wieder neue Lösungsansätze zu finden.
Ja, ja, mag sein. Ja.
Diese Tour, wenn du unterwegs bist, das heißt, du hast, glaube ich, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, eine Agentur, ne? Das heißt, die kümmert sich um dich und sorgt dafür. Also du bist jetzt kein Selbstbooker, wie man so sagt, sondern das wird bei dir organisiert.
Ich habe das sogar eine Zeit lang selber gemacht und bin sehr froh und dankbar, dass es jetzt nicht mehr machen muss, weil es einfach nochmal ein anderer Bestandteil und auch, wie soll man sagen, zeitaufwendiger Bestandteil der Tätigkeit ist. Und da habe ich jetzt zum Glück die sehr angenehme Situation, dass ich eine ganz tolle Agentin habe, die sich darum kümmert und mir dann auch so eine gewisse Sicherheit vermitteln kann. Sie sagt dann, ja, das wird klappen das nächste Jahr. Du hast genug Anfragen und ja.
Und das heißt, du kommst dann mit deinem Koffer quasi, wo alles drin ist, vor der Veranstaltung an, baust dich auf und dann geht's los.
Genau, ja.
Okay.
Ja, und das eigentlich im ganzen deutschsprachigen Raum, bisschen der Südwesten vermehrt, aber ich bin auch in der Schweiz und ganz selten in Österreich, also überall, wo man mich lässt.
Gleich geht's weiter im Gespräch mit Matthias Ningel. Er tourt durch die Bühnen in Deutschland. Er kommt aus Mayen. Am 9. Januar ist er im Mainzer Unterhaus. Er ist Kabarettist, er ist Liedermacher, Sänger, Pianist und vieles mehr. Matthias Ningel ist mein Gesprächspartner.
Gibt es ein Gefälle? Ich habe tatsächlich viel mit den beiden Badesalz-Jungs auch in der Corona-Zeit gemacht. Wir haben einen Podcast auch in die Welt gebracht, auch weil irgendwas zu tun sein musste. Und ich habe eine Geschichte mir gemerkt, die fand ich sehr, sehr beeindruckend, dass sie in, ich glaube, es war Leipzig gespielt haben. Und irgendwie hat den ganzen Abend gefühlt keiner gelacht. Und sie haben das durchgezogen und sie haben gedacht, das war der mieseste Abend aller Zeiten. Und nachher waren halt so ein paar Leute, die im Publikum waren, haben die noch gesehen und haben dann irgendwie so nett, das war ja so lustig heute Abend. Und die haben gesagt, auf der Bühne haben sie gedacht, heute geht alles schief, aber das Publikum hat das sehr wohl alles verstanden und lustig gefunden, aber anders herausgelassen.
Ja, ja, total. Also ich weiß nicht, ob es da vielleicht auch geografische Unterschiede gibt. Also in Bayern gibt es sehr viel auch diese Bühnen, die auch noch eine Gastro dabei haben, wo dann auch noch unter Umständen Bier getrunken wird. Das kann dann manchmal, wie soll man sagen, etwas ausgelassener sein von den Reaktionen. Aber grundsätzlich passiert sowas schon, ja, dass ein Publikum eher mal ruhig ist und dann erfährt man im Nachhinein, ah, die waren das aber trotzdem, die haben das trotzdem irgendwie doch so
wahrgenommen. Es war alles gut, ne?
Ja, ja. Und ich glaube, man sollte auch immer, und das ist vielleicht auch eine ganz große Herausforderung, weil wir Künstler alle irgendwie natürlich eine Gefallsucht in uns haben, man sollte trotzdem irgendwie auch versuchen, jetzt nicht nur für den Applaus zu spielen, sondern irgendwie zu gucken, okay, ja, es soll einfach eine gute Show sein. Und wenn die noch mit Applaus gutiert wird, ist das schön. Aber ich selber bin jetzt auch so vom Publikumstyp her, also wenn ich selber im Publikum sitze, ich merke auch, ich bin auch eher ruhig.
Ich bin total ruhig. Ich bin, glaube ich, für viele Künstler eine Katastrophe. Und ich möchte auch nicht aufgefordert werden, die Hände hochzumachen. Mhm. Und das ist der Moment, wo ich am liebsten gehe.
Ja.
Also ich bin tatsächlich, ich bin passiv, komplett. Ich möchte einfach sehen, was mir jemand bietet. Ja. Und ich bin da auch nicht euphorisch, weiß aber trotzdem, wenn ich ein tolles Programm gesehen habe.
Mhm. Ja, es geht mir ähnlich so. Also ich habe auch schon bei Kollegen in der Show gesessen und dann haben wir gesagt, du fandst ja richtig scheiße. Und ich gesagt, nein, ich fand's gut. Das ist einfach mein Gesichtsausdruck, wenn ich einfach konzentriert zuhöre. Dann, das ist, ja, das ist, ich glaube, ich wäre jetzt auch wirklich nicht so ein Typ, den man nur im Publikum sitzen haben will, weil ich auch nicht
reaktionsstark bin. Also definitiv bin, ich glaube, da würden die Leute verzweifeln, aber ich bin extremst aufmerksam. Das heißt, wenn ich dann in der Veranstaltung bin, bin ich da.
Mhm. Ja, das würde ich jetzt von mir auch behaupten. Also wenn ich jetzt irgendwie eine Show sehe, dann versuche ich auch alles sehr genau wahrzunehmen und auch noch im Nachgang zu nochmal zu reflektieren und so. Also das sind gute Kulturveranstaltungen können wahnsinnig Eindruck hinterlassen bei mir. Ja. Also so, dass ich wochenlang auch noch irgendwie das Gesehene irgendwie mit mir rumtrage.
Ich bin sogar oft, dass ich sage, dieser Abend war jetzt überhaupt nicht meins, ja. Das war jetzt, ich bin da, weil ich gucke auch mir Sachen an, die einfach sich gut anlesen und dann sitzt du drin und denkst du, nee, eigentlich ist es jetzt nicht das, was mir gefällt, aber ich kann dann trotzdem die Leistung anerkennen. Ich kann einordnen, dass es irgendwie ein guter Abend war, aber halt nicht mein Geschmack.
Mhm. Ja, geht mir auch so und das bestärkt mich auch immer darin, in meiner Haltung ist es immer gut, was sich anzuschauen. Also ich habe im Anfang des Jahres ein Kabarettensemble gesehen, da nenne ich jetzt nicht den Namen. Ich fand's katastrophal schlimm sogar. Aber irgendwie, ich habe es mit einem Freund gesehen. Wir haben danach über das Gesehene gesprochen. Und selbst da denke ich mir, das hat jetzt dann doch irgendwie war es jetzt besser, so das gesehen zu haben, als es nicht gesehen zu haben? Also das selbst in so einem Fall sieht man ja dann doch irgendwie da was, nimmt man was mit.
Also ja, und sei es nur nachher die Tatsache, das brauche ich mir nicht nochmal anzuschauen. Ja, also ich muss sagen, ich kann die Leistung ganz oft, selbst wenn es irgendwie schief geht oder sowas, kann ich anerkennen, da hat jemand auf der Bühne trotzdem eine gute Performance gemacht.
Mhm, ja. Ja, total, absolut. Ja.
Und ich habe mir es auch an, das haben wir im Vorgespräch kurz, ich habe mir es auch angewöhnt, ich war in diesem Jahr ganz oft ganz vielen Sachen, wo ich auch einfach sage, oh, das spricht mich an, gehe ich jetzt einfach mal hin und gucke mir das an, ja.
Ja, das ist gut. Also solches Publikum wollen wir Künstler natürlich auch. Das ist, weil wir leben ja im Prinzip davon, dass Leute neugierig sind und in Theater gehen, denen sie vertrauen. Ich gehöre jetzt zu einem Bereich in der Kunstbranche, in der Liederbranche, die jetzt nicht durch extreme mediale Aufmerksamkeit quasi ohnehin immer Publikum haben. Also bei mir.
Es gibt ja nicht viel Platz für Liedermacher, muss ich jetzt ganz ehrlich sagen. Also das wäre ein öffentlich-rechtlicher Auftrag, da gibt es auch Nischen, aber ich sag mal, da gehen andere Länder besser mit um. Also das heißt, die Franzosen gehen mit ihren Liedermachern deutlich besser. Ja, die haben Medien dafür.
Ja.
Bei uns fehlt es ein bisschen. Also ich glaube, da würde mehr gehen. Es wird ein bisschen mit diesem Schlager übertüncht, vieles.
Ja, das kann sein, ja. Also es gibt diese Formate, aber genau wie du sagst, es sind nischige Formate, ja. Denn das, ja.
Also man muss ja ehrlich sein, also natürlich ist es schön, in Medien vorzukommen, aber wenn du halt um 22.30 Uhr wo im Radio stattfindest als Beispiel, ist es halt nicht die beste Sendezeit.
Ja, ja, total.
Und im Fernsehen ist es meistens dann noch später, ne?
Genau, ja. Also wenn ich ausgestrahlt werde, ist meistens schon irgendwie nach Mitternacht. Und ich habe ja jetzt schon einige Sachen im Fernsehen gemacht und ich kriege das meistens dann irgendwie auch so mit, dass eigentlich die Sendungsgestalter halt schon auch ein großes Interesse oft haben, Musik unterzubringen. Die Quote ist eine Sache, es wird einfach, sobald Musik kommt, wird auch weggeschaltet. Das ist also egal.
Sind wir wieder bei den Videos?
Nicht nur bei mir so, sondern insgesamt, wenn Musikbeiträge kommen, das will nur noch ein gewisser Anteil sehen. So.
Nee, wir sind halt wieder bei den Geschichten, ne? Wenn ich halt immer, mir gefällt's nicht und ich mach Daumen hoch und weg. Genauso funktioniert natürlich leider auch die Fernbedienung und
ja,
was eigentlich schade ist, weil.
Ja, ja.
Also, es ist für uns besser, wenn wir mal 3 Minuten dranbleiben.
Total. Und wenn wir jetzt mal wirklich, ich weiß nicht, ich habe keinerlei wissenschaftliche Absicherung, aber diese 8 Sekunden Aufmerksamkeitsspanne, die entscheiden, ob was geguckt wird oder nicht. Das ist ja im Musikkontext ist ja oft der erste Akkord noch nicht fertig gespielt am Klavier und dann ist das ja.
Nein, du
ja.
hast eigentlich gar nichts erfasst, du hast dem keine Chance gegeben und ich bin aber zuversichtlich, also zum Beispiel in dem Medium, in dem wir uns jetzt hier bewegen, hier gibt es ja jeden Tag Tausende von Menschen, die ein Programm anschalten und ja, im Durchschnitt sieht es anders aus, aber es gibt ganz viele, die bleiben ganz lange dran und sind auch diese Sendung, wir reden ja. Also normalerweise, es gibt so einen Spruch im Radio, du darfst über alles reden, nur nicht über 1,30. Das ist so ein Spruch im Radio. Aber hier jetzt, wir reden viel länger und es funktioniert. Also ich kriege ganz oft Zuschriften, wo jemand sagt, oh, wer war das? Oder ich habe geguckt. Das hat jetzt vielleicht nicht immer diesen ganz großen Impact, aber ich merke, hier gibt es Menschen, die hören wirklich zu und beschäftigen sich auch mit dem, was sie da gehört haben.
Ja, oder auch der Podcast-Boom nehme ich auch. Das ist ja auch, also es gibt ja so viele Podcasts, die auch teilweise unglaublich lange dauern. Und da gibt's ja auch einfach, ja, viele, viele Enthusiasten, die sich das anhören. Also es ist, glaube ich, es gibt immer, wenn es einen Trend gibt, auch die Gegenbewegung. Und ich glaube, da ist eine Sehnsucht bei Leuten vorhanden, lange Gedanken zu folgen, konzentriert Dingen zu folgen, ja.
Ich glaube ja, dass der Podcast so stark geworden ist, weil wir Radioleute haben ja das hier alles optimiert in den 90er Jahren, dass man sehr schnelle, kompakte Informationen, möglichst viel Musik, wenig Wort. Und wir haben lange schon eine Umkehr. Das ist, wir können viel mehr Dinge machen und wir haben ein viel aufmerksameres Publikum, als wir denken und als wir manchmal eingeschätzt haben. Die Leute sind hochinteressiert und deswegen ist auch dieser Podcast-Boom. Und ich stelle ja dieses Gespräch auch im Nachgang tatsächlich als Podcast live. Und ich bin manchmal überrascht, ja, es sind immer ein paar Tausend, die das abrufen, aber manchmal passiert irgendwie was und dann hast du so einen riesen Peak und dann mache ich mir auch manchmal die Mühe und versuche herauszukriegen, warum, was ist da jetzt passiert? Und manchmal sind es wirklich ganz banale Lebensthemen und gar nicht die große Geschichte, wo man jetzt gedacht hat, das ist ein Thema, wow, das müsste alle interessieren. Nee, ist durchschnittlich. Und dann machst du irgendwas Alltägliches und auf einmal hast du ganz großes Interesse.
Naja.
Deswegen, wir wissen das nicht. Und deswegen sollten wir immer wieder Überraschungen bereithalten.
Ja, ist auch gut, Sachen nicht zu wissen.
Ja, ich finde es gut, weil wir berechnen viel zu viel, was wahrscheinlich erfolgreich ist. Wir sollten das lassen. Ne? Das ist,
Gleich geht's weiter im Gespräch mit Matthias Ningel. Der Musiker und Kabarettist Matthias Ningel ist mein Gesprächspartner hier bei Antenne Mainz.
Was machst du noch, wenn du nicht auf der Bühne stehst?
Aktuell renoviere ich ein Haus tatsächlich.
Okay, ist auch Kunst.
Ja, das nimmt tatsächlich sehr viel Zeit in Anspruch auch. Und zwar ein Haus im Hunsrück, ein altes Pfarrhaus. Das wird umgebaut, renoviert, also wirklich, wie soll man sagen, fast, ja doch, eigentlich man kann sagen, kernsaniert. Also mit neuen Leitungen, neuem Putz und Bödenschleifen, alles was dazugehört. Es soll auch ein kleiner Veranstaltungsraum reinkommen. Da ist die Zeit ziemlich gut ausgefüllt tatsächlich.
Das heißt, Ziel ist es auch, einen eigenen Platz zu haben für eigene Dinge?
Genau, einen eigenen Platz zu haben, um selber zu arbeiten, aber auch um Menschen einzuladen, die da arbeiten wollen. Also da eine Probebühne soll da reinkommen und ja, vielleicht auch ein Treffpunkt für andere liedschreibende Künstlerinnen und Künstler.
Ja. Weil es gibt ja durchaus Künstler, die ihre eigenen Theater auch sogar betreiben und das sogar sehr erfolgreich.
Ja, das gibt's, ja. Hat mich auch immer fasziniert. Also ich sehe mich jetzt nicht irgendwie als professioneller Theaterbetreiber in der Zukunft, aber hin und wieder eine Veranstaltung, das wäre schon toll.
Naja, dieses Ausprobieren, glaube ich, das ist ja, ich glaube, davon lebt Kunst ja, oder? Dass du Dinge auch, weil ich kann mir vorstellen, im Programm, wenn ich das von dir sehe, vielleicht am Anfang und wenn es eher ans Ende geht, dass es irgendwann nicht mehr gespielt wird, ich denke, es wird sich trotzdem irgendwie ein bisschen unterscheiden, ne?
Klar, es ist immer im Wandel, ja, auf jeden Fall.
Weil du merkst halt irgendwann, oh, der tolle Text irgendwie zieht aber gar nicht und dann muss ich irgendwas anders machen, ne?
Genau, das, aber auch in der Art, wie der Text gesprochen wird natürlich auch. Also manchmal stellt sich dann irgendwie heraus, ah, das klappt viel besser, wenn ich das auf einmal mit einer ganz anderen Energie sage oder hier eine Pause vorher lange und breit mache. Dann auf einmal scheint der Text viel stimmiger oder so. Also es ist ein ständiges Lernen und Ausprobieren. Und manchmal ist es auch sogar so, dass man sagen kann, das funktioniert bei dem einen Publikum sehr gut und bei dem anderen auch nicht. Also es ist dieser Moment des nicht völlig Kontrollierens, der begleitet einen die ganze Zeit. Und das finde ich aber auch, ist nichts, was man mit Sorge sehen muss, sondern das ist eigentlich so ein bisschen auch das, was den Zauber ausmacht.
So, jetzt kann ich noch ein bisschen was aus dem Vorgespräch plaudern. Vielleicht senden wir jetzt noch raus, dass du eine Filmproduktion brauchst, ne?
ja, genau. Also man hat ja viele andere Gedenken noch und ich habe ein Drehbuch geschrieben zu einem 90-minütigen Spielfilm. Das Ganze spielt auch in der Theaterbranche und so viel sei gesagt, es ist eine Komödie und ja, das Drehbuch ist fertig und gerade bin ich auf der Suche nach, ja, Produktionsmöglichkeiten danach.
Und du wärst auch offen für alles, das heißt, ich hatte so ein Beispiel gebracht, ich meine, ich weiß, dass schon mal so Studenten aus dem Filmbereich durchaus da akzeptable Dinge auf die Beine stellen. Also du wärst auch für sowas offen, ne?
Absolut. Also ich bin offen für vieles, merke auch, dass technischer Aufwand gar nicht das ist, was mich irgendwie so besonders überzeugt. Also ich mag gutes Schauspiel und ein gutes Drehbuch.
Technik kann man organisieren. Das ist so verrückt, was da geht. Ja, wenn du da ein paar Leute kennst, du kannst echt ein paar Sachen wirklich organisieren. Manchmal muss man was kaufen und mieten, aber du kannst auch viele Dinge tatsächlich organisieren. Ja,
ja. Und natürlich gibt's auch diese ganze Technik, die man in der Hosentasche möglicherweise dabei hat, also das Smartphone, liefert ja auch schon Bilder, wo, glaube ich, sogar schon Kinofilme mitgemacht wurden. Ne? Also es ist ja auch einfach erstaunlich. Also von daher, mal schauen. Das ist alles überhaupt nicht jetzt antizipierbar, was daraus wird. Also ich weiß auch, dass viele Filmideen einfach versanden und in der Schublade verstauben. Mal schauen, was es wird.
Ich glaube, es braucht so zwei künstlerische Ebenen. Ich kann mir gut vorstellen, so wie ich dich kennengelernt habe, dass das Buch schon gut ist und eine Grundlage ist. Jetzt brauchst du natürlich jemanden vielleicht, der das Künstlerische ins Bild reinbringt und genau. vielleicht deine Ideen aufnimmt, so dass es was Schönes wird.
Genau, und das müsste natürlich irgendwie jemand sein, mit dem man irgendwie auf einer Wellenlänge ist. Ich glaube, das wäre mir dann auch wichtig, dass es dann, wenn es umgesetzt wird, von einer Person gemacht wird, die das nicht in eine ganz andere Richtung lenkt. Also es gibt ja dann doch unzählige Beispiele, wo dann vielleicht die Autoren am Ende sagen, es ist nicht das, was ich machen wollte oder so.
Das ist leider ein Ding der deutschen Filmförderung. Das tut mir echt so weh. Es gibt so schöne deutsche Filme im Ansatz, aber die Filmförderung, die haut immer irgendwas da rein, was es so deutlich macht, dass du diese Handschrift siehst, du sagst, ah, der ist gefördert worden. Das sind immer gewisse Elemente drin. Und schade, gerade in diesen Komödien wird es halt leider, ich weiß gar nicht warum, es wird immer albern im Deutschen.
Ja, ich weiß auch nicht genau, was da die Kräfte sind, die da wirken, die das dann machen.
Und ich glaube, wir können das anders. Weil also da auch die Franzosen, ich meine, die drehen ja unglaubliche Filme mit einem Humor, den du auch über die Sprache hinaus verstehst. Mhm. Und bei uns ist es irgendwie, ich weiß es auch nicht.
Ja.
Ich glaube, es gibt Menschen, die denken, das muss lustig sein.
Ja, und ich habe auch manchmal den Eindruck, dass das Subtile das viel Lustigere ist irgendwie und dass es manchmal auch so ein bisschen sehr gewollt ist. So.
Ja.
Ja, aber es stimmt schon, die Franzosen, die haben ganz tolle Komödien, aber auch was so in der BBC dann irgendwie so gemacht wird, das ist auch einfach manchmal unglaublich lustig. So. Also es gibt diese sehr unbekannte Serie, Detectorists heißt die. Da finde ich, das stimmt alles. Das ist mit einem relativ geringen technischen Aufwand, wurde da eine tolle Geschichte überzählt über Freundschaft, über Liebe, über zwei Leute, die mit Metalldetektoren über die Wiesen ziehen und nach Schätzen suchen. Und das ist so toll gemacht, tolles Schauspiel, guter Witz. Das ist einfach ideal.
Jetzt haben wir mal die Gelegenheit genutzt. Wir haben es jetzt mal rausgesendet. Vielleicht, manchmal hat man ja Glück, es hört jemand. Vielleicht entsteht was. Würde mich freuen, wenn das passiert.
Auf jeden Fall.
Wann sieht man dich wo das nächste Mal in der Region?
Das nächste Mal in der Region werde ich am 9. Januar sein. Da werde ich im Unterhaus spielen. Und ansonsten bin ich auch nochmal in Wiesbaden im kommenden Jahr. Und also ich bin eigentlich alle paar Monate auf jeden Fall hier in der Gegend auf einer Bühne zu sehen. Kann man auch nochmal schauen auf meiner Internetseite. Der nächste große Auftritt auf jeden Fall am 9. Januar im Unterhaus.
Okay, das ist ja in Mainz der perfekte Ort für Kleinkunst. Also einen schöneren Platz kann es gar nicht geben. Und ich habe auch den Eindruck, ich habe jetzt mehrere Veranstaltungen in diesem Jahr gesehen, dass das Unterhaus fast immer voll ist.
Ja, das ist mal so und ich habe den Eindruck,
ich sage jetzt nicht, wenn hinten ein paar Plätze nicht besetzt sind,
ja.
Ich kann das schon einordnen, wenn der Saal weitestgehend voll ist, dann zeigt es, dass Kleinkunst doch eine magnetische Kraft hat.
Ja, genau, das merkt man schon auch jetzt, dass in den letzten Jahren auch wieder einfach viel mehr wird. So. Also diese Corona-Lethargie ist, glaube ich, auch ein bisschen rum und ja, das stimmt schon, das sind oft gut besuchte Veranstaltungen, ja.
MatthiasNingel.de war es einfach die Adresse?
Genau, www.matthiasningel.de findet man direkt.
Genau, dann haben wir jetzt ein Update gemacht nach 6 Jahren. Ich glaube, das war 2018, hast du gesagt, haben wir das letzte Mal gesprochen. Mhm. Dann vielleicht das nächste Mal.
2030 dann oder vielleicht sogar schon früher?
Ich würde sagen früher.
Das finde ich auch gut.
Weil es ja sehr spannend und ich finde es immer schön, wenn die Entwicklung auch, wenn du so ein bisschen mitverfolgen kannst.
Ja.
Und gerade Künstler, die regelmäßig in Mainz sind, müssen wir auch was tun hier. Mhm. Danke für deine Zeit.
Ja, ich danke dir. Besten Dank.
Werbung. So klingen Schüler heute. Was habt ihr heute in der Schule gemacht?
Keine Ahnung.
Und so klingt der Speedlearner. Was habt ihr heute in der Schule gemacht?
Heute haben wir sehr viel über Afrika gelernt. Soll ich bei den ägyptischen Pharaonen anfangen und bei den Zulu-Kriegen aufhören? Oder interessiert es dich in Wirklichkeit gar nicht?
Speedlearning. Für bessere Noten. Wie wir vom Hoffnungslerner zum Speedlearner werden. Jetzt überall im Buchhandel. Speedlearning.